Die Frage ist, glaube ich, eher, warum hören wir als Erwachsene auf, Künstler zu sein oder zu malen? In der Kunst gibt es vielleicht auch kein richtig und kein falsch. Also da kann man einfach so sein, wie es gerade entsteht. Für mich ist das was Schönes, wenn ich die Leinwand vor mir habe und die ist leer und dann so die ersten Striche sind immer, die haben was Magisches. Und erst wenn man rauszoomt oder weiter weggeht, dann entsteht ja was, dann ist es Fantasie, Emotion und das entsteht beim Betrachter.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Wenn wir von uns selber oder auch von anderen Menschen reden, kommt immer wieder der Begriff der Schokoladenseite ins Spiel. Woher dieser Begriff kommt, ist nicht ganz klar. Mehrere mögliche Erklärungen dazu geistern herum. Klar ist aber, dass wir als Schokoladenseite die besonders vorteilhafte oder attraktive Seite einer Person bezeichnen. Jeder Mensch hat also mehrere Seiten. Von manchen kennen wir nur eine Seite, von anderen auch mehrere. Oft verhalten sich Menschen in unterschiedlichen Situationen oder Umfeldern verschieden oder sie haben einfach ganz verschiedene Interessen und Fähigkeiten. Und man kann dabei meiner Meinung nach meistens gar nicht von einer Schokoladenseite und einer Nicht-Schokoladenseite sprechen. Einen Menschen, der auch zumindest zwei Seiten zeigt, haben wir heute in unser Podcast-Studio eingeladen. Auf der einen Seite ist er als Geschäftsführer mehrerer Betriebe und Wirkfeldentwickler bei den Elisabethinen in Linz und Wien tätig. Andererseits ist er seit einigen Jahren Kunstschaffender. Wie diese beiden Seiten von ihm zusammenpassen und wie er sie entdeckt hat, darüber wollen wir heute mit ihm reden. Lieber Jürgen Vogel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo und danke für die Einladung.
Schon beim Lesen seines Lebenslaufes wird schnell klar, dass Jürgen Vogel ein sehr vielseitiger Mensch ist. Er ist in Traun aufgewachsen und hat seinen Ausbildungsweg in einer Handelsakademie gestartet. Danach zog es ihn nach Salzburg zum Studium der Genetik, das er allerdings abgebrochen hat, um einen klassischen Bürojob anzunehmen. Nach 4 Jahren wechselte er wieder in die Ausbildung und begann seine akademische Karriere erneut, diesmal im Wirtschaftsbereich. Ein Bachelor in Marketing und Electronic Business, ein Master in Digital Business Management, inklusive ein Semester in Dublin, eine Management-Ausbildung an der Universität Cambridge und aktuell ein Doktoratsstudium an der Johannes Kepler Universität in Linz. Nebenbei war er lange Zeit als Handballer sehr aktiv und spielte sich mit seiner Mannschaft bis in die Bundesliga. Heute spielt er Tennis, geht laufen und trainiert im Fitnessstudio Health. Außerdem reist er gerne und interessiert sich für Filmkunst und Kosmologie. Und er ist Künstler, aber davon hören wir jetzt gleich mehr. Lieber Jürgen, schön, dass du bei uns bist.
Ja, und Schwester Helena hat es gerade angekündigt. Wir wollen heute mit dir insbesondere über deine künstlerische Ader reden. Erste Frage dazu, wie bist du eigentlich dazu gekommen, den Pinsel über die Leinwand zu schwingen?
Ja, gute Frage. Das werde ich sehr oft gefragt, auch in letzter Zeit. Also grundsätzlich kunstinteressiert war ich schon immer und gemalt habe ich auch schon immer, so wie jeder als Kind. Und die Frage ist, glaube ich, eher, warum hören wir als Erwachsene auf, Künstler zu sein oder zu malen? Und wenn man jetzt an Kinder denkt, die versuchen, Erlebtes, irgendwelche Emotionen in Bildern zu verarbeiten und lassen da auch ihre Fantasie freien Lauf. Und die Frage ist, warum hören wir als Erwachsene auf? Und ich habe vor knapp 4 Jahren circa wieder angefangen, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben einfach in Form von Bildern verarbeite. Und also wie gesagt, kunstinteressiert war ich schon immer und ich bin auch immer wieder in Museen und in Ausstellungen unterwegs. Aber da habe ich dann angefangen, quasi selbst Erlebtes in den Bildern zu verarbeiten. Heute ist es ein bisschen anders. Also natürlich hat sich meine Kunst auch entwickelt, weil irgendwann hat es angefangen, Spaß zu machen. Und heute sind die Bilder auch anders als vielleicht zu Beginn. Aber ich glaube, das war so der ausschlaggebende Grund, wieder damit anzufangen.
Unsere Hörerinnen und Hörer, oder zumindest die dir nicht auf Insta folgen, wissen jetzt nicht, wie deine Kunst so ausschaut. Kannst du ein bisschen was beschreiben oder hast du irgendwas Typisches? Wie sieht das aus? Wie sehen deine Bilder aus?
Also ganz, ganz unterschiedlich. Also auch von den Motiven her ganz unterschiedlich. Ein Stil, der vielleicht zu erkennen ist, dass die Bilder meist in Schwarz-Weiß sind und meist als Medium Papier oder klassische Leinwände mit Acryl oder Tinte und nur wenig Farbakzente. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich das Malen ja nie gelernt habe und das einfach für mich auch einfacher war zu Beginn, mit wenig Farben oder nur mit Schwarz und Weiß zu arbeiten, und ist dann aber über die Jahre auch eigentlich zu meinem Stil geworden.
Und wenn du jetzt sagst, du hast das eigentlich nicht gelernt, aber mit der Zeit erlernt man die Technik wahrscheinlich auch im Tun. Oder hast du da einen Kurs dann auch irgendwann einmal gemacht? Bist du bei irgendwem in die Lehre gegangen, unter Anführungszeichen?
Nein, eigentlich nicht. Also gelernt habe ich es tatsächlich nie. Natürlich verändert sich der Stil und man wird schneller, wenn man ähnliche Motive immer wieder malt, dann tut man sich irgendwann leichter, aber gelernt habe ich es tatsächlich nie. Man sieht vielleicht andere Künstler, lässt sie inspirieren, lässt sie einfach von den Techniken auch inspirieren oder von den Materialien oder der Art, wie sie arbeiten, aber grundsätzlich gelernt habe ich es tatsächlich nie, nein. Also ich habe auch nie einen Kurs in dem Sinn gemacht.
Schwester Elena, bist du künstlerisch aktiv?
Nein, nicht wirklich. Aber ich habe als Kind auch sehr viel und sehr gerne gemalt. Und wie du sagst, irgendwann hört man auf, ist eigentlich schade, ja.
Das stimmt.
Du, Michael?
Nicht wirklich. Wobei immer wieder in so Situationen, wo ich was erarbeite oder in Workshops, in Sitzungen, anfange, die Dinge aufzuzeichnen oder in Skizzen irgendwie festzuhalten. Das hilft mir schon. Das hilft mir beim Denken manchmal. Und es macht auch Spaß, finde ich.
Ja, man kann sich dadurch auch ganz gut entfalten und auch wirklich bewusst Dinge damit verarbeiten. Und oft male ich einfach nach einem anstrengenden, herausfordernden Tag, um ja einfach zum Runterkommen. Und es kann auch was Meditatives haben, wenn man Linien zieht und Flächen ausfüllt und dann davor sitzt und ja, was erschaffen hat.
Das heißt, du machst fast jeden Tag oder nicht unbedingt?
Das wäre schön, das geht sich aber leider nicht aus. Aufgrund der anderen Dinge, die ihr eingangs beschrieben habt. Also jeden Tag sicher nicht. Ich versuche, dass ich mehrmals pro Woche zum Malen komme. Häufig müssen dann die Nächte dran glauben. Oder ich fange spät am Abend an und es dauert dann etwas länger, wenn man quasi in einen Flow kommt. Aber jeden Tag schaffe ich leider nicht.
Aber schaust du dann auf die Zeit, wenn du so im Flow bist?
Die verfliegt dann meistens schneller, als ich glaube. Und wenn ich auf die Zeit schauen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur weniger malen. Ja.
Gibt es so etwas wie eine, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Inspirationskrise? Also wenn man nicht weiß, was ich möchte malen, aber ich weiß nicht was. Oder irgendwie wie so ein Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat. Gibt es das beim Malen auch?
Ja, gibt's sicher. Ich habe das noch nicht gehabt, weil es ja, ich mache es ja quasi zum Ausgleich. Und quasi nebenbei, also vielleicht sind da die, die das beruflich machen, eher betroffen, bei denen das auch ja zum täglichen Job vielleicht gehört, wo auch ein bisschen Druck da ist, dass man Dinge produzieren muss, vielleicht Werke produzieren muss. Bei mir ist es tatsächlich nur als Ausgleich. Und es gibt da Wochen, da komme ich gar nicht zum Malen und es geht mir auch nicht ab. Und wenn ich dann wieder durch irgendwas inspiriert werde, dann fange ich wieder damit an. Malblockade habe ich tatsächlich noch keine gehabt, nein.
Du hast vorher gesagt, wie du angefangen hast zum Malen, so vor 4 Jahren oder so, waren es hauptsächlich persönliche Erlebnisse, die du festgehalten hast mit Pinsel und Strich und so. Was sind heute die Motive oder wo kriegst du die Motive her?
Ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt auch vereinzelt heute noch Bilder, wo ich wirklich Erlebtes noch verarbeite. Manchmal sind es einfach Inspirationen von anderen Künstlern, von Ausstellungen. Manchmal sehe ich einfach Bilder auf irgendwelchen Plattformen, auf Instagram, auf einer Website, auf Pinterest, wo ich mir denke, das ist schön, das hat was Ästhetisches, das ist harmonisch, einfach Menschen, Situationen, die dann mal. Es kann auch vorkommen, dass ich einfach während am Film auf Stopp drücke und habe ein Standbild und das irgendwelche Emotionen ausdrückt, wo ich mir denke, das lasse ich jetzt in ein Werk einfließen. Oder ja, und selten, aber auch immer wieder gibt's einfach Ereignisse, Weltgeschehnisse, die dann in ja, also gesellschaftskritische Dinge, die ja in Werke einfließen lassen.
Zum Beispiel kannst du da eines deiner Werke beschreiben, wo du so ein gesellschaftskritisches Motiv gemalt, gezeichnet hast?
Was könnte ich da rauspicken? Vielleicht eins meiner ersten. Das ist ein Bild inspiriert vom Street-Art-Künstler Banksy, der ja versucht hat, mit sehr einfachen, subtilen Symbolen gesellschaftskritische Dinge aufzuzeigen. Und da habe ich ein Mädchen im Blumenkleid barfuß gemalt, das vor sich eine Tonne herführt und mit einem radioaktiven Zeichen drauf. Und das Mädchen hat den Blick abgewendet. Und das soll zeigen, wie wir heute gewisse Probleme nicht langfristig denken und es auf die nachfolgenden Generationen quasi weitergeben. Und die haben nicht wirklich die Wahl, sich damit auseinanderzusetzen, sondern sie müssen das ausbaden, was die vorherigen Generationen ihnen hinterlassen haben. Ist aber Ausnahme, weil normalerweise erkläre ich keine Bilder. Aber sonst hätten sich jetzt die Zuhörer wahrscheinlich wenig vorstellen können. Und ich bin auch der Meinung, dass viel zu wenige Künstler heute, zeitgenössische Künstler, gesellschaftskritische Dinge oder aktuelle Ereignisse in ihre Bilder einfließen lassen. Bis auf wenige Ausnahmen, ja.
Kriegst du da Reaktionen auf diese Bilder? Du postest ja einige auf Insta. Die meisten sind wahrscheinlich bei dir daheim. Gibt es da Reaktionen von, weiß nicht, Freunden, aber auch von Leuten, die sie sonst irgendwie sehen?
Ja, also es hat auch sehr lange gedauert, bis ich generell Bilder hergezeigt habe, weil die ersten Bilder sehr persönlich waren. Mittlerweile gibt es eine Website und seit kurzem auch einen Instagram-Account. Und das mache ich eigentlich nur nicht lange, also das ist erst seit diesem Jahr und auch, weil das Feedback eigentlich nicht nur aus dem persönlichen Umfeld sehr wertschätzend war und wo Menschen einfach gesagt haben, dass ich soll die Kunst herzeigen, weil die könnte auch für andere wertvoll sein.
Deinen Insta-Account und deine Website werden wir in den Shownotes zu diesem Podcast auch verlinken, für alle, die dann nachschauen wollen. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du ja kein eigenes Atelier hast, sondern du malst zu Hause. Geht da nicht irgendwann einmal die Wohnung über vor lauter Leinwänden, Papier, Malutensilien, keine Ahnung, was man da alles, Staffelei wahrscheinlich, die irgendwo herumsteht oder mehrere?
Ja, das ist richtig. Also ich hatte mal ein Büro und einen Fitnessraum. Da sind viele Dinge dort nicht mehr zu gebrauchen, wie der Schreibtisch oder das Laufband. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ich durch das, dass ich ja vieles einfach völlig ungeplant oder wenn ich ja gerade Lust dazu habe, kreiere, muss das natürlich bei mir zu Hause sein oder ist es jetzt halt so und mein Büro und auch die anderen Räumlichkeiten gehen quasi über. Also vieles ist auf Papier und das kann man auch relativ einfach in Mappen dann lagern, aber große Leinwände auch im Großformat mit 1,5 Metern mal 1,5 Meter zum Beispiel, da wird es halt dann schnell eng, ja.
Also du malst auf allen Formaten von klein bis ganz groß oder hast du so einen Favorit quasi?
Zu Beginn war es meistens A2. Das hat schon eine gewisse Größe, wo man was ausdrücken kann, aber es ist doch noch leichter zu verstauen. Aber irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, ich möchte mir nicht mit dem, was ich kreieren möchte, einschränken und habe dann einfach angefangen, unabhängig davon, ob ich jetzt Platz habe oder nicht, mir große Leinwände zu besorgen und man hat dann auch gemerkt, dass ich mich da viel besser entfalten kann. Und seitdem mache ich vermehrt eigentlich Großformat.
Gerade bei den Großformaten ist es ja dann so, wenn man, also habe ich zumindest den Eindruck, wenn man das dann irgendwo online sieht, auf Insta oder auf einer Website, dann kann man sich oft gar nicht vorstellen, wie das in echt unter Anführungszeichen ausschaut, also wie das wirkt in der Originalgröße. Ich finde, so ein typisches Beispiel, das jeder kennt, ist die Mona Lisa. Ich habe es noch nicht selber mit eigenen Augen im Louvre gesehen, aber alle, die mir erzählt haben, dass sie es gesehen haben, waren irgendwie enttäuscht, dass das Ding so klein ist. Und umgekehrt kann ich mir es genauso vorstellen, wenn das dann so 1,5 mal 1,5 Meter groß ist und man sieht es sonst nur am Handy-Bildschirm, dass man da eigentlich gar nicht den richtigen Eindruck davon kriegt, wie das wirkt. Gibt's auch Ausstellungen von dir, wo man sich sowas live anschauen kann, also wirklich in der Originalgröße?
Ja, es ist tatsächlich so, dass bei mir gerade in einem Einheitsformat, wie es auf Instagram ist oder auf der Website, schauen alle Bilder relativ gleich groß aus, sind aber ist manchmal ein Meter dazwischen jetzt rein von der Diagonale oder noch viel mehr. Und es ist natürlich ganz was anderes, wenn man dann davor steht. Bis jetzt hat es noch keine größere öffentliche Ausstellung gegeben. Es ist aber tatsächlich jetzt eine geplant. Die findet Ende August, am 30. und 31. August statt beim Peter Affenzeller in Alberndorf in der Riedmark. Also gerne vorbeischauen. Es gibt da keinen Eintritt und es ist am Freitag, Samstag. Also für Leute, die unter der Woche können oder nur am Wochenende, gibt es zwei Möglichkeiten, meine Werke dann wirklich aus der Nähe zu betrachten und auch in voller Größe.
Und man muss keinen Schnaps dazu trinken?
Man muss nicht, es gibt aber sicher eine Möglichkeit.
Zur Erklärung für die Schwester Helena, Affenzelle ist eine Schnapsbrennerei.
Gut zu wissen.
Er hat hauptsächlich Whisky und produziert aber auch Rum und Gin.
Oh, nicht schlecht.
Als erste Ausstellung im August im Mühlviertel.
Genau, ja.
Ist das irgendwie, also du arbeitest ja bei uns und das ist sehr schön. Und ich frage jetzt trotzdem, ist es ein Ziel von dir, von der Kunst zu leben? Oder wäre das so ein Wunschtraum irgendwann? Was schade wäre für uns natürlich.
Also aus jetziger Sicht nicht. Es ist zurzeit ist es tatsächlich ein perfekter Ausgleich. Und meine ja doch kreative Ader oder das, was ich irgendwie in Bildern darstellen möchte, das kann ich, glaube ich, nebenbei ganz gut. Ich wüsste auch nicht, ob sich meine Kunst möglicherweise verändern würde, wenn ich das dann ja möglicherweise hauptberuflich machen würde, was ich nicht vorhabe. Und ich glaube, das wäre ganz was anderes.
Ich denke, dass mir schon auch, wenn Kreativität braucht Zeit und Raum irgendwie und wenn man dann so Berufskünstler ist, sage ich jetzt mal, dass dann der Druck schon recht groß ist, weil klar, ich muss ja produzieren, weil sonst habe ich am Ende des Tages nichts zum Essen auf dem Tisch. Wie, frage ich mich oft auch bei anderen oder Musiker, wie ist das vereinbar? Oder dass irgendwie dieser Druck und einerseits braucht es Raum und Zeit, dass das schwierig ist zu vereinbaren.
Ich glaube, da durchleben auch wirklich einige Künstler so ihre Lebenskrisen, wenn sie vor einer Blockade stehen oder sitzen und nichts zu Papier bringen. Und es gibt ja nicht wenige Künstlerinnen und Künstler, die auch ziemlich verarmt schon verstorben sind. Und dann erst vielleicht nach dem Ableben wirklich viel Geld aus den Kunstwerken gemacht worden ist. Das ist jetzt nicht das Ziel.
Und du lässt dich auch inspirieren durch Besuche von Museen, hast du uns erzählt. Wie oft gehst du oder wo gehst du überhaupt hin?
Also ganz unterschiedlich. Ich war schon auf internationalen Kunstmessen, auch im Ausland. Je nach Ausstellungen auch, je nach wo gewisse Künstler dann ausstellen, die mich vielleicht ganz besonders inspirieren. Ich bin Unterstützer der Albertina in Wien und da bin ich regelmäßig, also mehrmals im Jahr, sehe ich eigentlich alle aktuellen Ausstellungen über das Jahr verteilt.
In deinem Brotberuf bist du ja nicht Künstler, haben wir schon gehört, sondern hauptsächlich als Geschäftsführer in drei Betrieben der Elisabethinen beziehungsweise auch als Wirkfeldentwickler für das Thema Gesundheit. Wie passt das zusammen aus deiner Sicht? Also einerseits dieses Wirtschaftliche, diese große Verantwortung in Betrieben und für Mitarbeiter und auf der anderen Seite das nur für dich, die eigene Kunst im stillen Kämmerchen sozusagen.
Ja, es ist eine gute Frage. Es ist ja sehr gegensätzlich. Also in meinen Rollen als Geschäftsführer habe ich natürlich eine große Verantwortung. Entscheidungen dort haben große Auswirkungen oder haben Auswirkungen auch auf Menschen, nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Und in der Kunst, ja, gibt's vielleicht auch kein richtig und kein falsch. Also da kann man einfach so sein, wie es gerade entsteht. Und also ich höre immer wieder, dass andere, die Bilder von mir sehen, sagen, wie kannst du das oder wo hast du das gelernt? Und dann sagen viele, ich kann überhaupt nicht malen. Und da denke ich mir immer, es gibt ja aber eigentlich kein richtig und falsch beim Malen, sondern jeder wird wahrscheinlich, wenn er es jetzt so wie ich vor 4 Jahren anfangen würde und immer mehr machen würde, würde wahrscheinlich einen eigenen Stil entwickeln. Und in der Vergangenheit war das vielleicht bei vielen Künstlern so. Aber vielleicht ist es auch das Gegensätzliche. Also wie passt das zusammen? Gute Frage. Also für mich ist es tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Ausgleich. Andere machen vielleicht Yoga oder meditieren. Und bei mir ist es das Malen.
Jetzt habe ich ganz am Anfang in der Einleitung von der Schokoladenseite geredet. Welche dieser beiden Seiten wäre denn aus deiner Sicht die Schokoladenseite oder ist keine?
Boah, gute Frage, ja. Bei der Kunst bin ich nach wie vor so, das mache ich noch nicht so lange und für mich ist es auch nicht so einfach, Dinge herzuzeigen. Also da bin ich sehr, sehr selbstkritisch. Wie es wirklich am breiten Publikum dann gefällt, sehe ich vielleicht nach der ersten Ausstellung. Und im anderen Bereich, im Managementbereich, bin ich natürlich schon länger tätig und da kann man vielleicht auch schon einige Erfolge sehen, gerade bei den Unternehmen, die ich mit aufgebaut habe. Aber was meine Schokoladenseite ist, gute Frage, ja.
Vielleicht gibt's ja keine. Also, oder beide.
Ja.
Braucht es eigentlich Mut, ein Bild anzufangen? Also ich finde das immer krass, wenn man irgendwas anfängt, ein Blatt, und dann fängt man an, was zu zeichnen oder zu schreiben, und dann weiß man jetzt, so muss ich jetzt weiterfahren. Ich kann ja nicht wieder, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du übel malen, das weiß ich nicht. Aber so diese Angst vor dem weißen Blatt Papier, kennst du das?
Ja, also ich habe schon davon gehört, kann es aber nicht so ganz verstehen, weil für mich ist das was Schönes, wenn ich die Leinwand vor mir habe und die ist leer. Und dann so die ersten Striche sind immer, die haben was Magisches. Also diese Vorzeichnung, die man gerade im Großformat ja braucht, wo man dann mit einem Aquarellstift zum Beispiel oder mit einem Bleistift ganz leicht was vorzeichnet. Und also das erste Entstehen, also ich freue mich eigentlich immer auf das. Ja. Manchmal ist es eher schwieriger, fertig zu werden. Also wann ist ein Bild wirklich fertig? Weil auch wenn man es vorzeichnet, es kann sich durch den Prozess das Bild ja nochmal verändern, und darum zeige ich ja ungern nicht fertige Bilder her, weil ich weiß ja nicht, wie es dann, ob sich das vielleicht teilweise noch verändert. Und es gibt Künstler, die sagen, also so bin ich auch teilweise inspiriert worden, dass ein Bild erst dann fertig ist, wenn es gewisse Emotionen hervorlöst. Und es gibt schon Momente, wo ich dann vor einem Bild sitze und es ist fertig und ich denke mir, eigentlich drückt es nicht ganz das aus, was ich möchte, und dann wird es schon noch verändert, ja.
Das heißt, du hast auch sehr eine emotionale Beziehung zu deinen Bildern, habe ich jetzt so rausgehört, oder mehr, das soll in den Menschen was auslösen, also in den Betrachter dann was auslösen oder in dir?
Beides, also ich finde ja, dass ein Werk, ein Bild ist ja immer ein Mix aus dem, was der Künstler sagen möchte, wahrscheinlich nicht einmal 50% und dem, was der Betrachter dann damit macht. Und darum, wie ich eingangs schon gesagt habe, erkläre ich die Bilder nicht gerne, weil ich finde das auch schön, dass jeder was anders sieht oder was anders interpretiert oder mit den Symbolen was anders assoziiert. Und ich finde, das ist das Schöne an der Kunst, dass man, der Künstler möchte was sagen, interpretiert was mit seinen Bildern, interpretiert was rein, und die Betrachter sind dann die andere Seiten. Und darum sieht da jeder, glaube ich, in einem Bild was anderes, und bei jedem entsteht ein anderes Bild. Oder ich denke mal oft, dass so wie bei einem Foto oder wie bei anderen Momentaufnahmen ist ja ein Bild sowas wie ein eingefrorener Moment. Und da kann man sich schon die Frage stellen, was ist davor, was ist genau in dem Moment, was ist danach? Und das liegt dann wieder beim Betrachter. Wenn man jetzt ganz nah an ein Bild hingeht, ist es ja Farbe auf Papier oder Tusche auf Leinwand. Und erst wenn man rauszoomt oder weiter weggeht, dann entsteht ja was. Dann ist es Fantasie, Emotion. Und das entsteht beim Betrachter.
Du hast gesagt, es kommt vor, dass du Bilder dann auch noch korrigierst, weil es noch vielleicht schon fertig ist, aber doch noch nicht ganz fertig. Kommt es auch vor, dass ein Bild misslingt, jetzt im Sinne von ein falscher Strich, der das ganze Bild zugrunde richtet, dass du dann schon auch was wegschmeißen hast müssen, weil es einfach nicht so wird, wie du es dir vorstellst?
Also wegschmissen habe ich noch nichts. Es kommt schon vor, dass gerade während dem Malen, dass einmal was nicht so gelingt. Aber ich glaube, das ist ganz normal, vor allem wenn man es so wie ich nicht gelernt hat. Aber das ist dann einfach Teil vom Bild. Also das hat dann genauso sein sollen.
Das heißt, das wird dann integriert ins Bild, wie es halt gerade passt.
Genau. Also am Anfang, die ersten Male, wie mir sowas passiert ist, hat es mich nur geärgert, dass es nicht so ausgeschaut hat, wie man es dann vorgestellt hat zu Beginn. Aber mittlerweile nehme ich das einfach so hin und das Bild ist dann so, wie es ist.
Und malst du ein Bild von Anfang bis zum Ende in einem durch? Oder kommt es auch vor, dass du mal sagst, das muss ich jetzt für ein, zwei Wochen auf die Seite stellen, und dann male ich vielleicht dran weiter oder vielleicht auch länger, Wie ist das so bei dir im Malprozess?
Also bei kleineren Bildern geht es manchmal in wenigen Tagen, je nachdem, wie halt meine Zeitressourcen dann aussehen. Manche Bilder im Großformat dauern schon mal 3-4 Wochen, also in Summe dann ja weit über 30 Stunden und das halt aufgeteilt auf mehrere Wochen dann. Aber grundsätzlich habe ich immer nur ein Bild. Und wenn das fertig ist, dann kommt das nächste. Außer eines, das habe ich angefangen, kurz vor der Jahreswende. Und das ist relativ aufwendig und sehr detailreich. Und da kommt ja gefühlt jede Woche ein bisschen was dazu. Und ich hoffe, dass es bis zur Ausstellung fertig sein wird.
Aber das ist die Ausnahme.
Das ist die Ausnahme, ja. Da gibt es eigentlich nur eines, ja.
Das ist wieder ganz anders als bei dir im Beruf, weil da hast du ja viele Themen nebeneinander, 3 Betriebe, ich weiß nicht, wie viele Themen wahrscheinlich parallel und alle musst du gleichzeitig irgendwie im Blick behalten, gleichzeitig am Leben halten und Entscheidungen in allen möglichen Feldern treffen. Das ist doch auch wieder ganz was anderes, oder?
Ja, es ist ganz was anderes. Es ist natürlich viel komplexer und es gibt ganz viel Rahmenbedingungen, die man nicht beeinflussen kann. Das ist natürlich in der Kunst, die man selbst kreiert, wieder was anderes. Und ja, das ist halt auch die Herausforderung im Management, dass man auf Umwelteinflüsse und auf Rahmenbedingungen, die man eben nicht beeinflussen kann, entsprechend reagiert und dann die richtigen Entscheidungen trifft.
Die Schwester Helena hat in deiner Vorstellung auch erwähnt, dass du jetzt nicht nur Manager und Künstler bist, sondern auch noch Sportler oder zumindest lange ganz aktiv im Sport warst. Wie spielt der Sport jetzt da in dieser Dreierkonstellation eine Rolle? Also zwischen Manager, Künstler und Sportler, was hat der Sport für einen Stellenwert für dich?
Also früher dann ganz einen großen gehabt, da war Sport quasi mein Ausgleich. Und wie du erwähnt hast, gerade wie ich noch Handball gespielt habe, das war natürlich sehr zeitintensiv, auch mit quasi jeden Tag Training und am Wochenende dann irgendeine Wettkampfsituation. Heute ist es nicht mehr so intensiv. Heute bin ich froh, wenn ich Zeit habe für 1-2 Mal Laufen in der Woche und ich spiele einmal in der Woche Tennis und versuche 1-2 Mal in der Woche noch ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn man das jetzt zusammensetzt, sind es ja schon 5-mal in der Woche Sport, die ich meistens nicht schaffe, aber das ist das, was ich mir vornehme. Und jetzt ist es einfach wichtig, ja fit zu bleiben und nicht mehr im Wettbewerbsmodus wie vielleicht früher.
Aber das ist eine andere Form des Ausgleichs auch für dich wahrscheinlich, oder?
Genau, ja.
Du hast gesagt, im Sport gibt's Wettkampf. In Kunst tust du irgendwelche Bilder einreichen für irgendwelche, ich weiß nicht, Bewertungen?
Also bis jetzt nicht, außer das eine Bild, das ich ganz anfangs beschrieben habe, mit dem Mädchen und der radioaktiven Tonne. Das habe ich damals eingereicht bei einem Banksy-Wettbewerb in Linz damals, in der Tabakfabrik, und habe mit diesem Werk dann auch den Wettbewerb gewonnen. Das war so ein bisschen der Startschuss. Meine Bilder gefallen jemanden und da könnte ich weitermachen. Das ist jetzt schon einige Jahre aus und seitdem hat es sich auch noch nie ergeben.
Aber das hat dich motiviert, weiterzumachen quasi?
Irgendwie schon, weil ich auch wirklich ein schönes Feedback von der Jury bekommen habe und weil ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel dabei gedacht habe, wie ich das eingereicht habe. Also beim Motiv selbst haben wir schon was gedacht, aber dass es so positiv aufgenommen wird, da war ich dann selbst positiv überrascht und das war so ein bisschen der Startschuss, ja.
Und entwickelt sich deine Kunst weiter? Bleibst du jetzt bei schwarze Farbe auf Leinwand oder Papier oder gibt's was anderes auch noch?
Grundsätzlich ja, also weil gerade wenn man meine Bilder durchscrollt, ist ein gewisser Stil zu erkennen und dort einmal hinzukommen, das war gar nicht so einfach und mit dem kann ich mich auch gut identifizieren. Aber natürlich gibt's aktuell Künstler, die mich sehr inspirieren und die mich doch ermutigen, Neues auszuprobieren. Es gibt auch eine Skulptur, an der ich gerade arbeite, was wieder ganz was anderes ist und wo ich aber merke, ich kann das nicht. Genauso wie es eigentlich beim Malen war. Und mal schauen, was da vielleicht noch entsteht, ja.
Du hast jetzt ganz viel auch gesprochen, dass eben du gerne Museen besuchst und dich inspirieren lässt für deine Kunstwerke, für deine Gemälden. Kannst du uns sagen, und die Hörerinnen und Hörer vom Podcast wissen schon, was jetzt kommt, nämlich die Abschlussfrage, was inspiriert dich in deinem Leben, also generell?
Durchaus die Kunst. Also durchaus die Kunst, gewisse Künstler, Menschen, also gewisse Menschen, gewisse Persönlichkeiten, aber jetzt nicht nur aus der Kunst, wenn ich drüber nachdenke. Also es gibt auch im Sport inspirierende Menschen, es gibt im Management inspirierende Menschen, es gibt inspirierende Vorgesetzte, es gibt aus meinem Freundeskreis, es gibt meine Eltern, also von allen Seiten werde ich inspiriert, aber es sind hauptsächlich die Menschen.
Dankeschön, danke für deine Zeit, Jürgen, und für deine Einblicke, auch für die Beschreibung der Bilder, auch wenn du das sonst nicht so machst. Wie gesagt, wir werden gerne auch auf deinen Instagram-Account und auf deine Website verweisen in den Shownotes, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch wirklich ein Bild machen können von dem, was du malst. Danke für deine Zeit und fürs Dasein.
Ich sage danke.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder danke fürs Dabeisein und Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.